Ihr Lieben, es ist ja kaum zu glauben, was wir da gerade gehört haben. Heute Morgen so viele Leute hier. Weltweit treffen sich Menschen heute Morgen im Namen Jesu. Und das Ganze begann mit dieser Handvoll Jünger in einem Raum im zweiten Stock eines Hauses in Jerusalem. Abgeschlossen die Türen, Menschen voller Angst und Zittern. Obwohl die Jünger eine sehr gute Ausbildung bei Jesus erhalten hatten, wussten sie plötzlich nicht mehr, was sie eigentlich auf dieser Welt tun und sagen sollten. Obwohl sie 3 Jahre lang mit Jesus im Land herumgezogen waren, saßen sie nun voller Angst in diesem Zimmer herum. Sie waren mutlose Soldaten Jesu, zögernde Kämpfer, sprachlose Botschafter Gottes. Alles, was sie noch zustande brachten, war, die Treppe hinaufzugehen und die Tür hinter sich abzuschließen. Manche sahen vielleicht aus dem Fenster und dachten an früher, andere starrten nur noch die Wand an. Manche blickten auch unter sich zu Boden, doch ich glaube, sie alle schauten auch ein bisschen in sich hinein. Es war die Stunde der Selbstprüfung gekommen. Sie hatten ja fürchterlich versagt in diesen Tagen. Als die römischen Soldaten Jesus ergriffen, da hatten sie sich einfach aus dem Staub gemacht, statt bei Jesus zu bleiben. Gerade erst hatten sie den Wein des Bundes mit Jesus getrunken und schon ließen sie ihn im Stich. Die Erinnerung an die Versprechen, die sie ihm alle gegeben hatten, die aber nicht gehalten hatten, die quälte sie. Und wenn sie an ihren gekreuzigten Herrn auf Golgatha dachten, dann schämten sie sich fürchterlich. Wo waren all ihr Mut und ihr Vertrauen geblieben? Hatten sie ihm nicht alle Treue bis ins Grab geschworen? Doch das alles lag nun zerbrochen am Ausgang des Gartens Gethsemane. Wir wissen nicht, wohin die Jünger flohen in diesen Stunden, als sie den Garten verließen, aber ich glaube, wir wissen, was sie mitnahmen. Eine Erinnerung, bei der ihnen das Herz stehen blieb. Ständig erinnerten sie sich an diesen Mann, der keinen geringeren Anspruch erhob, als Gott in Menschengestalt zu sein. Ihren Erlöser konnten sie einfach nicht vergessen. So sehr sie auch versuchten, ihm im Gedränge abzuschütteln, sie konnten doch ihre Gedanken nicht von ihm abwenden. Wenn sie einen Aussätzigen sahen, dann dachten sie an die vielen, die Jesus geheilt hatte. Wenn ein Sturm tobte, kam ihnen dieser Tag in den Sinn, an dem Jesus den Wind zum Schweigen gebracht hatte. Wenn sie ein Kind beobachteten, dann fiel ihnen ein, wie Jesus die Kinder gesegnet hatte. Und wenn sie beobachteten, wie ein Lamm in den Tempel getragen wurde, dann sahen sie vor ihrem inneren Auge erneut sein blutüberströmtes Gesicht und seine Augen, die voller Liebe für sie leuchteten. Nein, sie konnten ihren Herrn nicht vergessen. Und deshalb kehrten sie an den Ort zurück, wo sie sich so oft mit ihm getroffen hatten. Und darum begann die Geschichte der Gemeinde mit einer Handvoll ängstlicher Leute in einem Raum im zweiten Stock. Kommt euch das bekannt vor? In den vergangenen 2000 Jahren hat sich leider nicht viel daran geändert. Wie oft sitzen auch wir im zweiten Stock und sind einfach nur gelähmt. Wir sind mehr abgeschlossen als aufgeschlossen für andere. Wie viele von uns haben zwar genug religiöse Gefühle, um sonntags hierher zu kommen, aber leider nicht genug Leidenschaft, um im Alltag hinauszugehen und von Jesus weiterzuerzählen. Vielleicht sind die Türen bei uns nicht abgeschlossen wie damals, doch das Ergebnis ist das gleiche. Auch unser Glaube ist zu schwach. Wir haben so gut wie kein Feuer mehr. Evangelisation, ja, das steht schon ziemlich weit oben auf der Liste unserer Prioritäten. Das ist wichtig. Aber so richtig leidenschaftlich und persönlich haben wir es bisher auch nicht so richtig in die Tat umgesetzt. Es blieb immer eine gute Absicht, ein Ideal, ein Versprechen, das wir Jesus gegeben haben. Aber im Grunde blieb die ganze Zeit die Tür verschlossen. Kaum einer erfuhr etwas davon, was Jesus für uns getan hatte, weil wir es niemandem erzählt haben. Vielleicht haben wir verhindert, dass noch mehr Menschen Jesus den Rücken gekehrt haben. Aber wo sind die Sünder, die durch uns von einem verlorenen Leben zu Jesus umgekehrt sind? Wir haben den eigentlichen Sinn, warum wir uns in unseren Gemeinderäumen treffen, verloren. Wir sind auch verwirrte Botschafter hinter verschlossenen Türen. Wir halten uns versteckt, wie die Jünger damals. Die Frage ist, wie können unsere Türen wieder aufgerissen werden? Wie kann das Feuer in uns neu entfacht werden? Wie kann die Leidenschaft wiederhergestellt werden? Was muss geschehen, damit die Schlösser der Sinnlosigkeit von unseren Türen abfallen? Brauchen wir eine bessere Ausbildung? Manchmal helfen ja ein paar gute Ratschläge. Oder benötigen wir bessere Strategien? Das wäre nicht schlecht. Brauchen wir mehr Geld dafür? Auch das wäre hilfreich. Doch inmitten all dieser verschiedenen Aspekte, da gibt es eine Sache, die wir nicht übersehen dürfen. Es gibt ein Element, dessen Fehlen unter Garantie dazu führt, dass wir trotz aller Strategien, trotz allen Geldes und aller guten Ratschläge wieder versagen werden. Wir brauchen nämlich vor allem genau dasselbe, was die Apostel damals benötigten, damit sie wieder hinausgehen. Wir brauchen Frieden statt Angst. Stellen wir uns die Szene von damals nochmal vor. Das sind Petrus, Johannes und Jakobus. Sie kommen zurück zu dem Ort, an dem sie sich so oft mit Jesus getroffen haben. Sie vertrauen darauf, dass an der Quelle der Vergebung noch ein paar letzte Tropfen für sie zu finden sind. Im Stillen hoffen sie, dass ihr Meister ihnen vielleicht noch ein Wort, ein Plan, irgendeine Anweisung hinterlassen hat, mit der es weitergehen könnte. Das ist der Grund, warum sie zurück in diesen Gemeinschaftsraum kommen. Doch was dann geschieht, liegt weit außerhalb ihrer Vorstellung. Es übertrifft ihre kühnsten Träume. Gerade als einer von ihnen murmelt, das hat doch alles keinen Sinn mehr, da hören sie ein Geräusch. Die Tür ist verschlossen, aber es bewegt sich trotzdem etwas im Zimmer. Alle heben den Kopf, alle Augen blicken in eine Richtung, jeder Mund steht offen, und dann hören sie seine Stimme. Es ist eine Stimme, die ihnen zuruft, Friede sei mit euch. Der verraten worden ist, kommt zu seinen Verrätern zurück. Und wie lauten seine Worte? Er sagt nicht, was seid ihr doch für Versager. Sie hören auch nicht, habe ich's euch nicht gleich gesagt, warum habt ihr nicht auf mich gehört? Jesus sagt auch nicht, wo wart ihr eigentlich, als ich euch am meisten brauchte? Jesus hält ihnen auch keine Moralpredigt. Nur ein einziger Satz kommt über seine Lippen. Friede sei mit euch. Das war ein Augenblick, den die Apostel niemals vergessen würden. Diese Begegnung würden sie von nun an überall weitererzählen. Der Stein vor dem Grab hat Jesus nicht davon abhalten können, herauszukommen. Und die Wände dieses Raumes haben ihn nicht davon abhalten können, zu ihnen hineinzukommen. Jesus bietet seinen Jüngern damit genau das an, was sie nicht haben. Ihr Herz ist voller Angst, ihr Gewissen schlägt heftig und Jesus sagt, Frieden euch, Shalom Alechem. Merkt ihr, wie schön das ist, diese Worte zu hören in solch einer Situation? Dass Jesus ihnen als der Lebendige erscheint, das versetzt die Jünger in so großes Erstaunen, dass einige von ihnen selbst noch bei der Himmelfahrt zu den anderen sagen, du kneif mich mal, ich glaub, ich träume immer noch. Und ich finde, es ist überhaupt kein Wunder, dass die Jünger im Lukas 24 voller Freude nach Jerusalem zurückkehren. Obwohl sie kurz vorher noch in diesem Zimmer eingeschlossen und voller Angst waren, stehen sie nun ständig im Tempel und loben Gott. Denn Jesus hat ihre Trauer in Freude verwandelt. Lukas berichtet uns, da kehrten die Jünger voller Freude nach Jerusalem zurück und dort verbrachten sie die ganze Zeit im Tempel und priesen Gott. Merkt ihr, das ist eine völlig veränderte Truppe, die nun an der Seite eines veränderten Petrus steht. Und so können sie einige Wochen später an Pfingsten sogar mutig verkündigen, das ganze Haus Israels wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Da liegt keine Zaghaftigkeit mehr in diesen Worten, es ist kein Zögern und Zaudern mehr da. An diesem Tag glauben rund 3000 Menschen der Botschaft von Petrus und den anderen Aposteln. Die Apostel setzen mit diesem Tag eine Bewegung in Gang. Unzählige Menschen werden zu Nachfolgern des Mannes, der den Tod besiegt hat. Sie alle können gar nicht aufhören, davon von Jesus zu erzählen. Und sie können auch nicht aufhören, immer mehr von Jesus zu hören. Man fängt an, diese Leute Christen zu nennen, denn Christus ist ihr Vorbild und ihre Botschaft. Den Namen haben sich die Christen nicht selbst gegeben. Nein, die Leute in Antiochia und Jerusalem und wo immer sie ihn kamen, die sagten, das sind Menschen, die wie Jesus Christus auf dieser Erde leben. Ja, die Apostel predigen Jesus als den Gekreuzigten, aber nicht, weil sie kein anderes Thema hätten, sondern weil sie mit diesem Thema nie an ein Ende kommen. Sie können nicht mehr aufhören, von ihm zu erzählen. Halten wir fest, was öffnete die verschlossenen Herzen und Türen der Apostel? Ganz einfach, sie sahen Jesus. Sie begegneten dem Messias. Ihre Sünde kollidierte mit ihrem Retter und Erlöser und ihr Retter siegte. Die Apostel wurden durch eine Erkenntnis bewegt, die sie wie ein Blitz durchfuhr. Der sie eigentlich in die Hölle schicken müsste, der ging für sie in die Hölle. Und er kehrt zu ihnen zurück, um sie freizusprechen. In den folgenden Jahren sollten sie ganz viel erleben. Sie würden viele Nächte in der Fremde verbringen, Hunger würde sie quälen, Regen würde sie bis auf die Haut durchnässen. Man würde sie sogar mit Steinen bewerfen und verletzen. Sie werden Schiffbruch erleiden, ausgepeitscht werden und viele andere Qualen erdulden. Doch im Schatz all ihrer Erinnerungen blieb dieser eine Augenblick, der ihnen half, durchzuhalten. Dieser Augenblick, in dem sie Jesus wiedersahen, den Verratenen, der zu seinen Verrätern zurückkehrte. Und zwar nicht, um sie zu strafen, sondern um sie auszusenden. Nicht, um sie für ihr Vergessen zu tadeln, sondern um sie daran zu erinnern, dass der tot war, lebt und dass die schuldig waren, Vergebung empfangen können. Und genau das ist es, was Jesus auch uns heute schenken möchte. Ihm geht es nicht nur darum, dass wir seine Geschichte von Ostern kennen und ihn verehren. Er will unser Leben mitgestalten. Er will uns zeigen, dass er lebt. Darum viertens, er lebt, statt nur davon gehört. Dieser Augenblick, als die Jünger vor dem Auferstandenen standen und von ihm mit Frieden beschenkt wurden, das war der wichtigste in ihrem Leben. Und auch für uns gibt es keinen wichtigeren Moment als den unserer Bekehrung, als den Augenblick, wo wir Jesus begegnen und wo wir als seine Jünger wirklich ein neues Leben beginnen. Daher möchte ich uns heute gerne daran erinnern, wie das eigentlich war, als du zum ersten Mal dem Auferstandenen begegnet bist. Erinnerst du dich überhaupt noch an deine erste Begegnung mit Jesus oder kennst du ihn nur vom Hörensagen? Geh doch einfach mal in Gedanken noch einmal zurück zu diesem Tag, an dem du Jesus wirklich in dein Herz geschlossen hast. Ruf die Erinnerung daran wach, wie die Lasten von dir abfielen, wie rein du dich fühltest, welche Hingabe du plötzlich für Jesus empfandest. Kannst du dich überhaupt an diesen Tag, an diesen Moment erinnern? Ich kann das noch, auch wenn ich den Tag nicht mehr benennen kann. Ich war 12. Auf einer Freizeit hörten wir die Vertonung der Passionsgeschichte. Sie hieß Golgatha und wurde gesungen von einem Jugendchor. Ich hatte die Geschichte vorher schon mal in der Bibel gelesen. Doch an diesem Morgen berührt sie mich und dringt in mich ein. Als der zweite Verbrecher singt, Herr, bitte denk an mich, wenn du in dein Reich kommst, da will ich auch diese Vergebung haben. Ich weiß plötzlich, dass ich ohne Jesus verloren bin. Ich will meinen Erlöser kennenlernen und auch hören, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Abends in meinem Bett habe ich dann gebetet. Ich habe die Sache mit Jesus festgemacht und von diesem Abend gehörte mein Herz Jesus. Es gibt viele Leute, die vertreten die Ansicht, dass ein Kind zu jung sei, um eine solche Entscheidung zu treffen. Vielleicht haben sie recht. Ich wusste nicht viel über Gott und musste noch ganz viel im Glauben lernen. Aber das, was ich wusste, das reichte völlig aus. Ich wusste, dass ich in den Himmel kommen wollte und ich wusste, dass ich dazu alleine nicht in der Lage war. Niemand musste mich nach meiner Entscheidung auffordern, mich zu freuen. Niemand musste mir sagen, dass ich anderen davon weitererzählen sollte. Niemand konnte mich davon abhalten, genau das zu tun. Ich erzählte es natürlich auf der Freizeit. Ich erzählte es zu Hause meinen Freunden. Ich klebte sogar fromme Aufkleber auf mein Fahrrad. Und obwohl ich 2. Korinther 4, Vers 13 nicht kannte, wusste ich, was die Worte bedeuten. Ich glaube, darum rede ich. Im Kreis junger Erwachsener läuft seit einigen Wochen ein Projekt mit dem Titel Not a Fan. Dabei geht es um einen Satz von Søren Kierkegaard, der einmal sagte, Jesus sucht keine Fans, er sucht Nachfolger. Darum fünftens, wie sieht das eigentlich bei uns aus? Sind wir Nachfolger oder Fans? Fans können sich für bestimmte Dinge total begeistern. Sie finden den Fußball gut, den ihre Mannschaft spielt, auch wenn sie noch so schlecht spielt. Sie singen die Lieder mit, die ihr Lieblingsmusiker spielt. Sie kleiden sich so, wie ihr Lieblingspromi aussieht. Fans von Jesus gibt es auch. Die finden die Wunder super, die er getan hat. Aber wenn er möchte, dass sie davon weitererzählen, dann schweigen sie lieber. Fans von Jesus finden die Worte auch gut, die Jesus gesagt hat. Aber wenn er möchte, dass sie sich an seine Gebote halten, dann ist ihnen dieser Weg zu schwer. Fans von Jesus glauben, dass er ein besonderer Mensch war. Aber wenn er ihnen zeigt, dass er der Sohn Gottes ist, dann glauben sie es nicht. Not a Fan basiert auf der Geschichte eines Mannes, der nach einem Herzinfarkt erkennt, dass er viele Jahre als Fan, aber nicht als Nachfolger Jesu gelebt hat. Doch das ändert sich nach seinem Krankenhausaufenthalt schlagartig. Erik arbeitet plötzlich als Nachfolger Jesu leidenschaftlich in seiner Gemeinde mit. Er verschenkt einen Teil seines Vermögens an Bedürftige, weil er spürt, dass Jesus das genauso getan hätte. Erik spricht auch viel mit seinen Nachbarn und Freunden, die Jesus noch nicht kennen. Und er gibt auch nicht auf, als sie im ersten Augenblick abweisend reagieren. Viele Leute kommen durch Erik zum Glauben. Bei seiner Beerdigung nehmen sie an der Trauerfeier teil und sie stehen auf und sprechen einige Worte, was Erik für sie getan hat. Sie alle erinnern sich daran, dass er kein Fan war, sondern ein wirklicher Nachfolger Jesu. Und das, was Jesus sich an diesem Tag damals von seinen Jüngern gewünscht hat, ist auch, dass sie zu seinen Nachfolgern werden und nicht nur Fans. Und das, was Jesus sich von uns heute Morgen wünscht, ist auch, dass wir seine Auferstehung in uns aufnehmen und dass wir seine Nachfolger werden und nicht nur Fans. Dass wir Menschen werden, die in seinen Fußstapfen leben. Darum bittet er uns herzlich, dass wir uns wieder an ihn erinnern und an das, was wir mit ihm erlebt haben. Darum sechstens, erinnern statt vergessen. Ich glaube, dass es einen direkten Bezug gibt zwischen unserer Erinnerung an die Zeit unserer Bekehrung und der Leidenschaft, mit der wir heute davon erzählen. Wenn wir mit anderen Menschen nicht über unsere Begegnung mit Jesus sprechen, dann doch vielleicht deshalb, weil wir uns gar nicht mehr an den Zustand erinnern, als wir noch in unseren Sünden verloren waren. Wenn wir anderen nicht die Botschaft der Vergebung weitergeben, dann vielleicht deshalb, weil wir vergessen haben, wie es war, mit Schuld belastet zu sein und sie nicht loszuwerden. Oder vielleicht könnte es sogar sein, wenn wir nicht mehr vom Kreuz reden, dass wir unbewusst zu der Überzeugung gelangt sind, dass wir das Kreuz gar nicht mehr nötig haben. Wir kommen schon allein in unserem Leben klar. In seinem Brief an Timotheus, möglicherweise seinem letzten Brief, den er überhaupt schrieb, da flehte Paulus Timotheus an, bitte nicht zu vergessen. Während Paulus diesen Brief schrieb, wurde in unmittelbarer Nähe bereits das Schwert geschärft, mit dem er enthauptet werden sollte. Er konnte den schneidenden Klang hören und trotzdem schrieb er seinem Nachfolger Timotheus auf, vergiss bei allem nicht Jesus Christus. Vielleicht hat Paulus nach all seinen Kämpfen sogar ein bisschen gelächelt, während er diese Worte niederschrieb. Vergiss nicht Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist, der aus dem Geschlecht Davids stammt, wie es mein Evangelium lehrt. Vergiss bitte diesen Jesus nicht. Wenn du durch harte Zeiten gehst, dann vergiss diesen Jesus nicht, der auch all dieses Leid durchmachen musste und der als Sieger auferstanden ist und lebt und dir beisteht. Wenn andere Menschen dir nicht zuhören wollen, dann vergiss diesen Jesus nicht, der ein offenes Ohr für dich hat und der dich versteht. Wenn du weinst, weil viel Leid in dein Leben hineingekommen ist, dann vergiss diesen Jesus nicht, der dich kennt und der dich liebt und der dich tröstet. Und wenn die Enttäuschung nachts an dir nagt, weil du unzufrieden bist mit deinem Leben, dann denk an Jesus. Er hilft dir, sogar die Welt zu überwinden. Und wenn dich Angst beschleicht, auch dann vergiss diesen Jesus nicht, denn er hat die Welt überwunden. Und wenn der Tod dir und deinen Lieben droht, dann vergiss den Auferstandenen nicht. Wenn Zorn in dir aufkommt, dann denk an deinen Erlöser. Und wenn du von Scham und Zweifel niedergedrückt wirst, dann vergiss Jesus nicht. Er vergibt dir so gerne. Denk daran, wie sich Jesus uns Menschen immer wieder aus Liebe zugewandt hat. Denk an die Kranken, die er geheilt hat. Denk an Lazarus, der von Jesus aus dem Grab herausgerufen wurde. Denk sogar an die Augen Gottes, die vor Jerusalem geweint haben. Und vor allem denk daran, wie Jesus dem Tod den Stachel an Ostern gezogen hat. Hast du diesen Jesus noch vor Augen? Liebst du ihn immer noch, so wie einst? Paulus bat Timotheus inständig, diesen Jesus niemals zu vergessen und auch all das nicht, was er für ihn getan hat. Darum denk an ihn. Alles andere kannst du ruhig vergessen, aber ihn darfst du nicht vergessen. Doch wie schnell passiert genau das? So viel geschieht im Laufe der Jahre, so viele Veränderungen in uns selbst, so viel Trubel um uns herum und irgendwo auf dem Weg, da haben wir Jesus vergessen. Wir lassen ihn zurück. Wir wenden uns nicht von ihm ab, nein, wir nehmen ihn nur einfach nicht mehr so bewusst wahr und nicht mehr so bewusst in alles mit hinein. Wir müssen ja unsere Aufgaben erfüllen. Wir werden befördert, wir bekommen Kinder und Jesus, den haben wir irgendwann vergessen. Wie lange ist das her, dass du sprachlos vor deinem Erlöser gestanden hast? Wie lange ist es her, dass dir bewusst war, dass Gott wirklich Gott ist und du eigentlich nur ein kleiner Mensch? Wie lange ist es her, dass du vor diesem Kreuz gebetet hast und dass du um Gnade gefleht hast? Wie lange ist es her, dass du mit dem Auferstandenen gesprochen hast? Wenn das alles schon länger her ist, dann solltest du eines wissen, er ist immer noch da. Er hat dich nicht verlassen, trotz allem. Er steht an deiner Seite. Er ist nicht zwischen den Papieren und Büchern und Berichten und Jahren einfach verschwunden. Inmitten der vielen Stimmen und Gesichter und Erinnerungen und Bilder, da ist er immer noch da. Tu dir daher selbst einen Gefallen. Tritt ihm heute erneut gegenüber. Oder noch besser, lass es zu, dass dir Jesus wieder gegenübertritt. Du bist bei ihm herzlich willkommen, denn es gilt auch dir, was damals den Jüngern galt. Du bist willkommen statt verlassen. Wir sind hier in unserem Saal genauso versammelt wie die Jünger damals. Warum warten wir nicht einfach auf unseren Herrn und Meister wie sie? Heißen wir ihn doch herzlich willkommen. Wir öffnen unsere Herzen und Hände für ihn, indem wir für ihn singen und ihn loben. Wir berühren seine Füße mit unseren Fingern. Wir legen unsere Hände in seine durchbohrte Seite und schauen ihm in die Augen, indem wir in die Anbetung eintauchen. Es sind dieselben Augen, die die Tore der Hölle schmelzen ließen. Es sind dieselben Augen, die die Dämonen verjagten und Satan in die Flucht schlugen. Und nun schauen sie auf dich und mich. Erwidere ruhig diesen Blick. Und ich bin sicher, dass das dein Leben verändern wird. Erkenne, dass du Jesus mehr brauchst als alles andere auf dieser Welt. Und tauch ein in das Meer seiner Gnade. Nutz dazu jetzt einfach die Zeit der Anbetung. Und vergiss nicht, Jesus ist jetzt hier und er wartet auf dich. Er liebt dich. Amen.